Liebe Freunde, das liegt ja in der Natur der Sache bei einem solchen Jubiläum, dass man viel nach hinten sieht. Aber jetzt, wo es zur Sache geht, also zum Wort Gottes, da drehen wir unseren Blick um und gucken nach vorn. Ich will allerdings mit einer Erinnerung einsetzen, aber nicht, die hat nichts mit dem Gottesdienst zu tun. 1988, da fand in Nürnberg ein Christi-Welt statt, eine Mitarbeiterschulung für junge Christen. Und damals durften aus der DDR ganze 13 Personen teilnehmen als Mitarbeiter. Und unter denen waren der Jörg, der Wolfgang und ich. Und wir hatten dort Dienst und der Abschlussgottesdienst fand auf dem Zeppelinfeld statt. Also dort, wo der Hitler seine riesigen Aufmärsche gemacht hatte, wo zigtausende Menschen in Marschblöcken gestanden hatten. Und wo der seine Hetzreden gehalten hat, die Nürnberger Gesetze verkündigt hat. Und das Ganze fand statt vor einer riesenhaften Tribüne, auf der oben so eine Art Balkon war. Und da hat der Hitler gestanden. Vor der Kulisse dieser riesenhaften Tribüne, da saßen zum Christiwell etwa 30.000 junge Christen. Und der Jörg, der sang mit uns das Lied, das damals als Trostlied für die unterdrückten jungen Christen in der DDR entstanden war. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und als die Strophe kam, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, da nahm der Jörg seine Hand von der Gitarre und zeigte mit dem Finger so auf diesen Punkt, auf dem der Hitler gestanden hat. Das war ein unvergesslicher Augenblick. Wir konnten in diesem Moment das sehen, was wir gerade sangen. Die Mächtigen kommen und gehen. Es war kein Hitler mehr da. Der Platz, wo der gestanden hatte, vor dem die Welt gezittert hat, der war leer. Ich war schon am Tage vorher dort oben gewesen, auf diesem Thron. Da war außer ein paar Technikern und ein paar Helfern kein Mensch auf dem riesigen Gelände. Und da bin ich diese Tribüne hochgestiegen. Und dann habe ich mich auf den Balkon, auf den Platz gestellt, wo der Hitler gestanden hat. Ich sage euch, das war eine gespenstische Situation. Dort oben war nichts weiter zu hören als der Wind. Wie vom Winde verweht werden eines Tages alle Throne sein. Und an einem Tag, nämlich am jüngsten Tag, da wird es nur noch einen Thron geben. Einen einzigen. Von dem lesen wir in der Bibel. Offenbarung des Johannes, Kapitel 20. Ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und sein ganzes Reich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. So wird also einmal die Weltgeschichte enden. Vor einem großen, weißen Thron. Und vor dem Angesicht von dem, der da drauf sitzt, vor seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit, seiner Hoheit, da fliehen Erde und Himmel. Alles verstummt, alles kommt zur Ruhe, alles ist vorbei und zu Ende. Es findet keine Tagung einer evangelischen Akademie mehr statt mit dem Thema »Ist die Bibel Gottes Wort?« Es behauptet kein Irrlehrer Eugen Verdrehermann, dass Jesus nicht auferstanden ist und nicht wiederkommen wird. Es doziert kein Theologieprofessor Lügenmann, dass das Grab von Jesus nicht leer gewesen ist. Es propagiert kein Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt seinen Unglauben mit dem Satz: Ich kann nicht glauben, dass Jesus nach 3 Tagen körperlich auferstanden ist. Es predigt kein Pfarrer Lehmann mehr in einem Jugendgottesdienst über das jüngste Gericht. Vor dem großen weißen Thron, da endet jede Evangelisation und jede Diskussion. Es ist alles zu Ende. Und Sie alle, die Prahler und die Prediger, die Kritiker und die Zweifler, die Spötter und die Spinner, müssen verstummen vor dem, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Alles, so heißt es hier, alles muss vor ihm fliehen, sogar Himmel und Erde. Und alle müssen vor ihm bleiben, auch du. Das letzte Gericht wird das letzte öffentliche Ereignis der Weltgeschichte sein. Und du wirst dabei sein. Aber bevor ich von dir rede, muss ich erst mal von ein paar anderen Leuten reden. Nämlich von denen, die mal selber auf einem Thron gesessen haben. Ich denke da an solche Gestalten wie Marx und Lenin und Hitler und Stalin und Milosevic und Honecker. Also Leute, die Millionen Menschenleben auf dem Gewissen haben. Ich habe neulich das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen. Da ziehen die Autoren eine Bilanz des Schreckens über die Zeit des Kommunismus und sie schätzen die Opfer des Kommunismus auf mindestens 100 Millionen Menschen. Millionen erschossen, verhungert, lebendig begraben, in Straflagern, zu Tode gequält, alles für den Sieg des Kommunismus. Keiner dieser Massenmörder hat sich je vor einem irdischen Gericht für seine Verbrechen verantworten müssen. Und deshalb finde ich es gut, dass es das Gericht Gottes gibt. Vor dem müssen sie sich nochmal verantworten. Gott sei Dank. Und ich sage das jetzt nicht so mit der händereibenden Häme eines Rachsüchtigen, sondern ich sage das mit der Genugtuung eines Menschen, der süchtig ist nach Gerechtigkeit und weil es hier in der Bibel so steht. Denn hier steht, ich sah die Toten, große und kleine, oder nach dieser Übersetzung, die Mächtigen und die Namenlosen vor dem Thron stehen. Die Mächtigen und die Namenlosen, die Big Bosse und die Nobodies, die Folterer und die Gefolterten, die Henker und ihre Opfer, die Stasi-Knechte und die Stasi-Opfer, die stehen vor dem gleichen Richter. Und es ist ein starker Trost für alle die, die unter der Ungerechtigkeit dieser Welt leiden, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt. Dass die Schuldigen am Ende irgendwann einmal vor Gericht kommen und dass keiner dem Gericht entgehen kann. Wenn ich so sehe, wie in unserer Stadt und in unserem Land ehemalige Stasi-Mitarbeiter frech einen Fetten machen, im öffentlichen Leben wieder eine große Rolle spielen, als ob nichts gewesen wäre, da ballt sich doch bei mir die Faust in der Tasche. Und ich ärgere mich über diese Ungerechtigkeit und ich tröste mich dann damit, dass es ein gerechtes letztes Gericht geben wird. Viele feixen ja bloß, wenn vom Gericht die Rede ist. Weil die denken, mit dem Tod ist Sense und dann könnte sie keiner mehr belangen. Aber das ist ein großer Irrtum. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Die Auferstehung von den Toten betrifft alle, nicht nur die Christen, sondern die Nichtchristen genauso wie die Christen. Bilde dir bloß nicht ein, dass du am Ende eines gottlosen Lebens dich 1,5 Meter tief in deine Koje hauen kannst und denkst, dass du dort deine ewige Ruhe hast. Wenn die Posaune zum jüngsten Gericht erschallt, wird sie auch dich aus deiner Grube rauspusten. Und dann heißt es nur noch raustreten, keine Verwesung vorgeschützt, sondern jetzt heißt es antreten zum letzten Appell. Einige Leute, die noch so eine entfernte Ahnung davon haben, dass es so etwas wie ein letztes Gericht gibt, die haben sich so einen Trick ausgedacht, wie sie Gott austricksen können. Das sind die, die sich nicht nur verbrennen lassen, sondern die sich noch zusätzlich ihre Asche ins Meer streuen oder neuerdings in den Weltraum pusten lassen. So hat das zum Beispiel der Timothy Leary gemacht, der so in dem Musical hergefeiert worden ist, der große Drogenpropagandist, der tausende Menschen auf dem Gewissen hat, auch die beiden Drogentoten unserer Stadt. Solche Leute, die denken, sie könnten sich durch ihre Zerstäubungsmasche im Weltall unauffindbar machen, alle Spuren verwischen, dem Gericht Gottes entwischen. Aber auch das ist ein Irrtum. Und das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Gott braucht, um dich zu richten, nicht dein komplettes Gerippe. Das ist für den, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, kein Problem. Selbst die wiederherzustellen, die durch eine Atombombe wie zum Nichts zerstäubt worden sind. Die Daten, die dein Leben ausgemacht haben, die sind in Gottes Computer nicht gelöscht. Der hat sie alle in seinem Gedächtnis gespeichert. Und wie er deine Daten mit deinen Gräten mal wieder zusammenbringt, das lass mal ganz seine Sorge sein. Deine Sorge soll einzig und allein die sein, dass dein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. Das ist ja die Rede von verschiedenen Büchern. Nun wurden die Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Und über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Gott braucht natürlich kein Notizbuch. Diese Bücher, das ist ein anschauliches Bild für das Gedächtnis Gottes, alles, was du getan hast und auch was du unterlassen hast. Das ist vermerkt, nichts ist vergessen, nichts geht verloren, und nach deinen Taten, die du getan oder nicht getan hast, danach wirst du mal gerichtet. Nun sagt uns die Bibel ja an anderer Stelle, wir werden gerichtet nach unserem Glauben, also ob wir an Jesus geglaubt haben. Das stimmt, und dabei bleibt es auch. Aber der Glaube an Jesus, der äußert sich ja in konkreten Taten, Verhaltensweisen, an denen man ganz klar erkennen kann, ob unser Glaube echt gewesen oder bloß eine Sprechblase gewesen ist. Also es bleibt dabei, wir werden gerettet durch die Gnade, aber wir werden gerichtet nach unseren Taten. Und deshalb ist die wichtigste Frage des Lebens: Wie komme ich durch das Gericht? Genau das hat der gemeint, nachdem diese Kirche hier genannt worden ist, der Martin Luther mit seiner Frage, wo er sagt, die wichtigste Frage des Lebens ist: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein Leben, in dem dauernd irgendwas schief geht, wie kriege ich das so hin, dass ich einmal am Ende vor dem heiligen Gott bestehen kann? Du kannst nur bestehen, wenn du im Buch des Lebens drin stehst. Das heißt, wenn du mit Jesus gehst. Also ich frage dich, stehst du schon drin? In der St. Georgskapelle in der Londoner Westminsterabtei, da befindet sich ein Denkmal für die 60.000 Zivilisten, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Bombenangriffe ums Leben gekommen sind. Und da liegt auf einem Tisch ein aufgeschlagenes Buch und ein Scheinwerfer beleuchtet die Namen, die da stehen. Und jeden Tag wird eine Seite umgeschlagen. Eines Tages, Freunde, wird Gott seine Bücher öffnen. Eines Tages wird der Scheinwerfer von Gottes Klarheit und Helligkeit und Herrlichkeit die Namen von denen, die im Buch des Lebens geschrieben sind, zum Leuchten bringen. Das wird ein herrlicher Augenblick sein, dem eine ganze Ewigkeit von Herrlichkeit folgen wird. Und das wird ein schrecklicher Augenblick sein für Millionen, dem eine ganze Ewigkeit von Verlorenheit folgen wird. Wenn die nämlich am letzten Tage feststellen müssen, dass sie nicht drinstehen, dass sie draußen bleiben müssen, außerhalb von Gottes Herrlichkeit, in der ewigen Finsternis. Die Bibel gebraucht hier für diesen Zustand ein schreckliches Bild. Der Tod und sein ganzes Reich wurden in den See als Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, müssen alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Das ist also ein Bild für den zweiten Tod. Der erste Tod ist der leibliche, da kommst du ins Grab. Und der zweite Tod, das ist der ewige, da kommst du in die Verdammnis. Und ich frage dich, willst du das etwa? Willst du denn wirklich in die Hölle? Wir wollen Sündigen dem Himmel kündigen. Das ist so der Kino-Hit gewesen damals von dem kleinen Aloch. Ist das vielleicht auch dein Lebensmotto? Oder wie die Toten Hosen, die singen, wir wollen nicht ins Paradies. Ja, du musst ja nicht. Dich zwingt doch kein Mensch, wenn du nicht in den Himmel kommen willst. Wenn du nicht mit Gott leben willst, wenn du den Feiertag nicht heiligen willst, wenn du die Ehe brechen willst, wenn du lügen willst, du kannst es doch tun. Gott wird dich nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringst, wenn du ohne ihn leben willst. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, vergiss das bitte nicht. Gott ist fair, der gibt dir nur das, was du willst. Nach deinem eigenen Willen wird sich sein gerechtes Gerichtsurteil richten. Also ich frage dich, wo willst du hin? Was willst du? Was Gott will, das steht fest. Da hat Gott sich ganz klar festgelegt. Gott will, so sagt die Bibel, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben doch einen guten, einen gütigen Gott. Der sitzt doch nicht irgendwo händereibend und freut sich, wie du abmarschierst in die Hölle. Sondern es ist doch so, wie es die Stephanie vorhin gesungen hat. Der sieht dich und der weint um dich und der wartet auf dich. Mensch, Jesus meint es doch gut mit dir. Der will dir doch nicht mit der Hölle drohen. Er will dich vor der Hölle warnen. Eine Drohung, die kommt meistens aus dem Hass und die will Böses. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe und will Gutes. Mensch, Jesus liebt dich und er will nicht, dass du zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Und damit du nicht in die Hölle kommst, deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen. Dafür hat er am Kreuz seine Knochen hingehalten. Darum gibt es die Kirche, dafür ist dieser Jugendgottesdienst da. Damals, zu Weihnachten, da kam Jesus als Kind, als Mensch, als Retter. Wenn er wiederkommt, kommt er als König, als Gott, als Richter. Und weil Himmel und Erde seinen Anblick nicht ertragen können, fliehen die vor ihm, die verschwinden im Nichts. Verstehst du, das ist nicht dieses milde Milchgesicht, was du auf manchen frommen Postkarten zu sehen kriegst, sondern das ist das Gesicht des Weltenrichters. Mensch, wach doch auf aus deinen Träumen, als ob es irgendetwas Wichtigeres im Leben gäbe als Jesus. Keinem einzigen von denen, die du so wichtig nimmst und für so wichtig hältst, keinem einzigen von denen wirst du nach deinem Tod jemals wieder begegnen. Der einzige, dem du nach deinem Tod begegnen wirst, das ist Jesus. Das ist der einzige, der unvergängliche, der unwandelbar ist, wie die Bibel sagt, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Das ist der, der dich unwandelbar und unsagbar liebt. Der dir deine Schuld vergibt, der dir ein neues Leben gibt, wenn du an ihn glaubst, wenn du willst. Ich frage dich, hast du dich denn schon ins Buch des Lebens eintragen lassen? Willst du es heute tun? Freunde, eines Tages wird das Buch aufgeschlagen. Bist du sicher, dass du da drin stehst? Dass ich drin stehe, da bin ich mir sicher. Mit seinem eigenen Blut hat Jesus meinen Namen in das Hausbuch Gottes eingetragen. Das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller Sünde. Das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Ich habe dort ein ewiges Zuhause. Und Jesus hat mir ein ewiges Wohnrecht bei Gott erworben. Das hat er am Kreuz für mich erkauft, das glaube ich. Das hat er am Kreuz auch für dich erkauft. Die Frage ist, ob du es glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Das geht um eine Entscheidung. Willst du endlich einem falschen Leben und den falschen Göttern absagen und Ja zu Jesus sagen? Ich bitte dich, entscheide dich für Jesus. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Lass dich doch nicht einschläfern durch den Gedanken an die vielen Möglichkeiten, die das Leben noch bietet. Lass dich aufwecken durch den Gedanken an die Möglichkeit, dass du am Ende deines Lebens vor Jesus stehen wirst. Vergiss nicht, das Buch wird aufgeschlagen. Mensch, wach doch auf. Bei einer Party saßen eine Gesellschaft um einen Kamin, in dem das Feuer brannte, und man hat sich so unterhalten, und dann kam die Unterhaltung auf das Thema Kirche, Christentum. Und da war ein ungläubiger Mann dabei, und er sagt zu der Hausfrau: Sie sagen, Sie glauben an Gott. Glauben Sie wirklich alles, was in der Bibel steht? Ja, sagt die da. Glauben Sie auch, dass die Toten auferstehen? Ja. Und dass wer nicht an Gott glaubt, in die Hölle kommt? Ja. Da stand der Mann auf, ging quer durchs Zimmer in die Ecke, wo ein Käfig stand mit einem Kanarienvogel, nimmt den raus und will den in den Kamin ins Feuer schmeißen. Und die Hausfrau ist entsetzt und sagt: Hey, sind Sie verrückt? Was machen Sie denn da? Das arme Tier. Und da lacht der Mann und sagt: Na, hören Sie mal zu. Ihnen tut schon das arme Tierchen leid. Und Ihr sogenannter Gott, der feuert Millionen Menschen in die Hölle. Ein schöner Gott der Liebe. Da herrschte einen Augenblick lang absolute Stille. Und dann sagte die Frau: Sie irren sich. Gott wirft niemanden in die Hölle. Da laufen die Menschen selber freiwillig hin. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Im ersten Jugendgottesdienst, den wir 1971 oben in der Schlosskirche gefeiert haben, da haben wir nach der guten alten Beatle-Melodie Yellow Submarine ein Lied gesungen. Das hieß: Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Und in der letzten Strophe dieses Liedes, da heißt es: Wir sind frei auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Bevor wir das singen, da werden wir jetzt noch mit Jesus reden. Das wird der Jörg mit uns tun.